Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin.
Media Forward. Zu Gast Markus Beckedahl.
Ja, herzlich willkommen bei unserer ersten Folge der zweiten Staffel unseres Politik-Podcasts aus Part of the Land in Berlin. Wir fangen ganz neu an, haben sogar einen neuen Namen überlegt und entwickelt und glauben fest daran, dass dieser neue Name noch besser zu dem steht, wofür wir stehen und wofür dieser Podcast steht. Und bin auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, über diese Veränderung und ich freue mich jetzt wirklich darauf, Ihnen auch weiterhin und in der zweiten Staffel neue, hochwertige Inhalte zu liefern, die informieren und hoffentlich auch ein bisschen unterhalten und vor allem inspirieren. Mein Name ist Rudi Hochfliet, ich bin Staatssekretär für Medien- und Entwicklungspolitik und ich bin Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund und immer noch Host dieses Polit-Podcasts. Gesagt, Medienpolitik ist mein Thema, dafür bin ich seit 2021 für Berlin zuständig und die Thematik hat es inzwischen in sich. Es gibt keinen Tag, wo nicht über Medienpolitik geredet wird. Es wird vieles diskutiert, es wird vieles moniert, es wird vieles kritisiert, es wird verschoben, geändert, überlegt und vorgenommen. Und ich kann schon sagen, ich glaube, die Ergebnisse, die sich in diesem Jahr zeitigen werden, die werden die zukünftige Medienlandschaft in Deutschland durchaus prägen. Und insbesondere auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, für die Medienwelt national und sogar international prägend war und ist auch mein heutiger Gast im Studio. Herzlich willkommen, Markus Beckedahl.
Hallo.
Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, ich weiß gar nicht, 20, 30 Jahre oder sowas, ne? Aus verschiedenen Panels, aus Medienveranstaltungen. Ehrlich gesagt auch hier und da mal eine Wahlkampfveranstaltung und deswegen sind wir eben du. Und ich will aber trotz deiner Bekanntheit im Netz noch ein paar Worte zu dir sagen. Also, Markus Beckedahl, prominente Figur in der deutschen Netzpolitik, renommierter Internetaktivist, bekannt für sein Engagement für digitale Freiheitsrechte und für die Förderung einer offenen und transparenten Internetkultur. Mitgründer und Chefredakteur von netzpolitik.org.
Ja, nicht mehr, das war. Also ich bin der Gründer, ich bin aber kein Chefredakteur mehr.
Oh, aber immer noch Gründer, aber den Job hast du an den Nagel gehängt.
Ja, die nächste Generation weitergegeben.
Aber so alt bist du noch gar nicht, ne?
Ja, nach 20 Jahren war es mal Zeit.
Nach 20 Jahren ist es immer mal Zeit für einen Wechsel, das sehe ich ein. Aber netzpolitik.org ist, du hast es mitgegründet, doch eines der bekanntesten deutschen Medien, die sich mit Fragen der Internetpolitik, mit digitalen Freiheitsrechten, Auswirkungen des Internets auf die Gesellschaft befassen. Das kann man schon sagen, glaube ich. Und du bist Mitgründer der Republika, einer der größten Internetkonferenzen Europas, die jährlich in Berlin stattfindet. Wann ist sie dieses Jahr?
Dieses Jahr Ende Mai vom 27. bis zum 29.
Also,
Mai.
Also steht schon alles fest. Super. Ja, aber bevor wir jetzt in den Austausch gehen, lass uns mit einer Fragerunde beginnen.
Maultaschen oder Bulette?
Maultaschen.
Aus dem Bauch heraus, Maultaschen.
Meer oder Berge?
Von beiden so viel wie möglich.
Berge.
Soziale Medien oder Fernsehen?
Fernsehen.
Soziale Medien.
Na, siehst du.
Zeitung oder App?
Weder noch.
Zeitung, unbedingt.
ARD Tagesschau oder ZDF heute?
Beides.
Tagesschau.
Und zwar täglich. Aber du siehst, wie oldschool ich bin, Markus, ja? Also meine Güte, Fernsehen, Zeitung und jeden Tag eine Dosis öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wann hast du das letzte Mal Tagesschau gesehen?
Tagesschau gucke ich tatsächlich ab und an, aber dann meistens nicht um 20 Uhr, sondern ein bisschen zeitversetzt. Das geht ja jetzt mittlerweile auch durch die Livestreams in der Mediathek, dass man auch um 20.30 Uhr sie sich anschauen kann.
Ich habe gelernt, die Tagesschau ist einer der erfolgreichsten Medien in TikTok. Ist das ein Weg für die Öffentlich-Rechtlichen? Lass uns da mal mit anfangen. Ja? Also wie sieht die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen aus? Ist das der richtige Weg, den Sie dir einschlagen, auf den Social Media, aber auf solchen großen Plattformen dann prominent anwesend zu sein?
Ja, das ist so eine Frage, über die ich mir seit vielen Jahren Gedanken mache. Ich habe immer noch keine abschließende Meinung dazu, aber anstelle der öffentlich-rechtlichen Anstalten würde ich auch bei TikTok aktiv sein, weil natürlich dort ein Teil unserer Gesellschaft sich aufhält, Medien konsumiert. dort mit Medien in Berührung kommt oder mit Nachrichten in Berührung kommt und man dann selbstverständlich auch, um seinen Auftrag zu erfüllen, dort aktiv sein sollte. Die Herausforderung ist natürlich, dass man gleichzeitig Plattformen stärkt, indem man dort Inhalte reinbringt, die nicht unbedingt unseren Werten entsprechen, die gleichzeitig Nutzerinnen total überwachen, die intransparente Mechanismen im Hintergrund haben. Und deswegen ist mein Plädoyer auch jedes Mal, öffentlich-rechtliche Anstalten sollten verpflichtet werden, als Alternative zu einer Präsenz in datenkapitalistischen Plattformen auch datenschutzfreundliche alternative Netzwerke mit ihren Inhalten zu befüllen.
Beispielsweise
das sogenannte Fediverse, also Mastodon-Instanzen und so weiter. Da gibt es schon Engagement. Das ist aber noch nicht so, dass alle quasi Sendungen aus dem öffentlich-rechtlichen Kosmos genauso aktiv bei Mastodon beispielsweise sind, wie sie auf Facebook und woanders aktiv sind. Nun kann man natürlich argumentieren, aber bei Facebook sind ja viel mehr Menschen. Aber das ist ein Henne-und-Ei-Problem. Solange wir sozusagen nicht genug gute Inhalte auf dezentrale Plattformen einspielen, solange werden auch Leute immer denken, naja, dann bleibe ich halt auf den großen Plattformen, weil dort gibt es ja diese ganzen Inhalte. Ja. Und da wäre eigentlich eine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sagen, okay, Teil unserer Aufgabe ist auch, datenschutzfreundliche Alternativen zur Verfügung zu stellen, wo man uns konsumieren kann.
Also auf jeden Fall ist das Thema Digitalisierung und die Verbreitung auf Social Media, die Verbreitung der Mediatheken ein großes Thema bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei der ARD wie beim ZDF, auch Deutschlandradio. Also die drei sind zu nennen, wenn wir von den Öffentlich-Rechtlichen reden. Nicht nur in der Absicht, die Zukunft zu sichern, sondern auch junge Menschen für sich zu gewinnen. Jetzt hatten wir letztens eine schöne Veranstaltung in der Landesvertretung und eine Referentin sagte, das mit den jungen Menschen immer, das geht ihr ein bisschen auf den Senkel. Sie ist selbst 29 oder 30 gewesen. Es muss doch darum gehen, allgemein jene zu erreichen, die einfach Interesse daran haben, solche Inhalte und diesen News zu bekommen. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nie so ganz genau, wie erfolgreich die Öffentlich-Rechtlichen damit sind, sich zu verjüngen. Ist das ein Ziel, das man erreichen muss? Oder geht es wirklich darum, jene jenseits der Frage, wie alt bist du, zu erreichen, die aufgeschlossen sind, die bereit sind, Qualitätsmedien für sich in Anspruch zu nehmen?
Beides, weil einerseits sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich das Ziel haben, möglichst alle zu erreichen, weil alle den auch mitfinanzieren durch die Haushaltsabgabe. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht übersehen oder vergessen, sich ständig zu reformieren, um junge Menschen mit ihren geänderten Medienkonsumverhalten mitzunehmen, weil sonst ist es ein Sterben auf Raten, wenn einfach die junge Generation wegfällt bzw. nicht mehr erkennt, warum sie eigentlich dieses System stützen und finanzieren sollte, wenn sie nichts davon haben. Und das spricht wiederum dafür, halt auf Plattformen wie YouTube und TikTok aktiv zu sein. Weil wenn man sich das Mediennutzungsverhalten von jungen Menschen anschaut, die haben keinen Fernseher mehr, den sie anschalten und wo sie 30 Kanäle haben. Die gehen auf YouTube oder sind auf TikTok und entweder werden sie dort mit diesen Inhalten konfrontiert oder nicht. Die gehen noch nicht in die ARD-Mediathek. Ich meine, jeder junge Mensch, der irgendwie noch zur Schule geht und die ARD-Mediathek aufmacht, rennt dort da schreiend weg, weil das sind die Inhalte, die halt für die Eltern oder die Großeltern kuratiert werden.
Ist das wirklich so? Also ich unterstelle, du bist auch mal in der Mediathek gewesen von ARD und ZDF. Da gibt es ja mannigfaltige Angebote, ja. Also vom Spielfilm über die Dokumentation, auch junge Formate sind da. Also ist das nicht ein Vorurteil über die Öffentlich-Rechtlichen und sieht man ARD-Mediathek? Das Wort ist ja auch furchtbar, ja. Mediathek, wir reden, also das, ne, das ist irgendwie auch aus der Zeit gefallen. Also geht man deswegen nicht mehr rein, weil das alles so alt Backen daherkommt. Aber wenn man reingehen würde, würde man sehen, okay, also da ist doch Interessantes dabei. Ist es eine Namensgebung oder warum ist die Mediathek ist auch sehr frequentiert, muss man sagen. Ja, ist mit das stärkste Medium in Deutschland bei den Streamingdiensten. Wie kriegt man das besser rüber?
Ich bin eigentlich jeden Tag in der ARD oder ZDF-Mediathek, okay, um Inhalte zu suchen. Deswegen habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Was ich meine ist, wenn ein, sagen wir mal, 15-Jähriger jetzt die ARD-Mediathek aufruft, er sieht viele Inhalte, die dort vorkuratiert sind, dass sie eigentlich eher in die Medienkonsumwelt von uns mittelalten Menschen oder unseren Eltern noch sozusagen, die ja die Hauptzielgruppe von ARD und ZDF sind, irgendwie zusammenkuratiert sind. Ich glaube, hier ist eine große Chance, zukünftig mehr mit Personalisierung zu arbeiten, dass wenn ein 15-Jähriger dahin kommt, er sehr wohl die ganzen Inhalte, die 15-Jährige interessieren, die Lebensrealitäten dort vorkuratiert sieht und nicht irgendwie die Inhalte, die eigentlich gleichzeitig auch seine 80-jährige Großmutter ansprechen.
Und wie geht das? Mal blöd gefragt, ich bin ja also echt ein Dino, ne? Was die Digitalisierung angeht. Also wie geht das dann?
Wir kennen das ja alle von Netflix und Co. Also eine Personalisierung im Hintergrund sozusagen, die nach eigenen Vorlieben Sachen vorsortieren. Dass, wenn ich da hingehe, mich interessiert das ganze Sportgedöns halt überhaupt nicht. Die ganzen Soaps interessieren mich auch nicht. Ich möchte eigentlich auch nur die Inhalte haben, die mich interessieren, und ich möchte diese vorsortiert haben, damit ich nicht immer ewig rumgucken muss, sozusagen, wo sind denn jetzt die spannenden Dokus und sonst irgendwie, dass er sich das merkt. Und gleichzeitig wissen wir, die arbeiten alle schon in diese Richtung, die Mediatheken, also Personalisierung, dass man Accounts anlegt, die möglichst datenschutzfreundlich agieren. Das heißt, man muss gar nicht so genau wissen, wer das ist, weil man ja auch gar keine Werbeeinnahmen hat, aber man sollte sich schon merken, wofür sich eine Person, wenn sie explizit das wünscht, interessiert, um Empfehlungen zu geben. Und gleichzeitig diese Empfehlungsalgorithmen, die sollten auch wiederum so möglichst offen und transparent wie möglich sein. Hier hat bei beiden Fragen Transparenz der Algorithmen und Datenschutzeinstellungen der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine riesen Vorbildsverantwortung, wo man zeigen könnte, wie eigentlich eine ideale Medienwelt funktionieren könnte. Weil die großen Plattformen machen das nicht, die haben kapitalistische Interessen.
Absolut, ja klar. Machen das die Privaten eigentlich besser? Also weiß ich, RTL Plus oder sowas? Also sind die da?
Ehrlich gesagt kann ich dazu nichts sagen, weil ich die nicht konsumiere.
Ah, okay.
Also die haben einfach keine Inhalte, die mich interessieren.
Jetzt, du müsstest auch dafür zahlen. Also die ARD-Mediathek ist ja umsonst. Aber.
Ja, also mich interessieren jetzt nicht irgendwelche Hollywood-Filme, die 10 Jahre alt sind oder Big Brothers so. Ne? Also ich finde am öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Informationsangebot, die Dokumentation, das politische Angebot sehr spannend. Deswegen gehe ich in diese Mediatheken rein, aber ich gehe da jetzt nicht rein, um mir den Tatort oder irgendwelche Filme anzuschauen, die auch bei RTL in veränderter Form
ja, zu wobei finden sind. Auch RTL Plus natürlich ein breites Angebot hat. Ne? Also das ist schon richtig. Aber solche Streaming-Dienste, ist das die Zukunft vom analogen Fernsehen? Also weg vom analogen dahin? Oder denkst du, dass das Analoge noch eine ganze Weile vorhanden sein wird und vielleicht auch Altersgruppen reinwachsen, ja, und sich dann doch um 8 Uhr den Fernseher einschalten, um die Tagesschau zu sehen?
Ja, ich würde es ja nicht analog nennen. Also auch das, Fernsehen ist ja schon eigentlich digital über DVB-T und so weiter. Insofern meinst du eher wahrscheinlich das lineare Fernsehen, was sozusagen in diesem Sendeschema 24 Stunden am Tag
schaltet
zu einem bestimmten rein.
Du hast mich verstanden.
Und das ist natürlich, sagen wir mal, für viele Menschen heute noch der Status quo. Aber ich würde sagen, jeden Tag sinkt die Zielgruppe, für die das noch der Status quo ist. Und jeden Tag wird die Realität des zeitsouveränen Abrufens, was Netflix und Co., aber auch die Mediatheken anbieten, größer und bedeutender für immer mehr Menschen. Man sieht das ja bei älteren Menschen, die immer Fernsehen geguckt haben und sonst wie, also quasi ihr Leben lang lineares Fernsehen hatten. Wenn die dann irgendwann mal verstehen, dass ihr das neue Smart TV jetzt auch Mediatheken hat und dass sie ja eigentlich nicht mehr so gezwungen sind, irgendwas zu gucken, dann stellen die ja auch fest, dass das ja eigentlich eine Souveränität, also die Souveränität stärkt und so, ne, dass man nicht mehr unbedingt um 20 Uhr vom Fernseher sitzen kann, sondern auch um 20.30 Uhr sich die Tagesschau anschauen kann. Und das verändert eine ganze Menge. Gleichzeitig haben wir ja oder sehen wir auch im Mediennutzungsverhalten, dass halt Netflix und Co. und auch TikTok eine ganze Menge Aufmerksamkeit ziehen und Medien ringen ja alle miteinander im Kampf um Aufmerksamkeit. Die einen wollen halt möglichst viel Aufmerksamkeit haben, um möglichst viele Datenpunkte zu sammeln, um möglichst zielgenaue Werbung ausstrahlen zu können. Und öffentlich-rechtliche ringen drum Aufmerksamkeit, weil sie ihren Auftrag erfüllen müssen sozusagen und ihre Legitimation erhalten müssen.
Jetzt haben wir natürlich das Problem einer individualisierten Gesellschaft. Das nimmt ja auch zu. Und früher hat man das Lagerfeuer gehabt, ne? Da hat man sich drum versammelt vor der Höhle, sage ich mal. Ja. Und in unserer Zeit hat man die große Samstagabendshow gehabt, Wetten, das oder irgendwas. Und am Montag darauf hat man drüber geredet, ja, weil die Hälfte der Republik saß vor der Glotze und hat sich das angeguckt. Und das hat irgendwie verbunden. Das war auch ein bisschen ein Kitt der Gesellschaft, finde ich immer. Und das bröckelt jetzt weg natürlich. Ne? Also wenn das alles so über Plattformen, Streamingdienste, bla bla, und jeder guckt mal das und das andere an und so, je nach Gusto und eigenem Interesse, dann da fehlt wieder ein Bindeglied in unserer Gesellschaft. Ne? Und das separiert immer mehr und individualisiert immer weiter. Und wenn jetzt dieses lineare Fernsehen mit den festen Angeboten erstens nicht mehr konsumiert wird in dem Maße und dann auch wegfällt, wie schätzt du da die gesellschaftliche Einwirkung ein?
Ja, also erstmal, ich teile die Analyse, dass wir immer mehr fragmentiert werden sozusagen. Das andere Lagerfeuer quasi.
Genau, was könnte ein neues Lagerfeuer werden?
Also ja, die neue Staffel von Game of Thrones. Oder okay. Sagen wir mal, bei jüngeren Menschen ist tatsächlich irgendwie eine neue Staffel, eine neue Serie mehr Lagerfeuer. Als für ältere Menschen vielleicht. Ältere Menschen, die haben dann immer noch ihre, ich weiß gar nicht, was samstagsabends in der ARD oder ZDF läuft, irgendwie ihre Samstagsabendshows. Aber ich glaube, also viele junge Menschen gibt es da nicht mehr, die das auch haben. Aber ich sehe es ja in meinem Freundesbekanntenkreis. Also wenn, dann unterhalten wir uns über, welche Serien haben wir gesehen sozusagen. Ja. Und nicht mehr, welche, was hast du in ARD oder ZDF gesehen sozusagen. Ja. Aber ja, ich glaube, wir haben alle noch ein bisschen die Hoffnung nach diesem großen Lagerfeuer und dem Kitt, der damit verbunden ist. Aber in der Realität sind die Zeiten einfach vorbei, weil einfach wir nicht mehr nur zwei Sender haben, sondern unendlich viele.
Beliebig viele, das ist völlig richtig. Jetzt haben wir viel über die, sage ich mal, Konsumenten und Konsumentinnen gesprochen. Wir haben natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen auch die Gremien, Verwaltungsräte, Rundfunkräte, die vielleicht nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit sind, was die Zusammensetzung anbetrifft. Auch dazu hat der Zukunftsrat, der sich ja im Auftrag der Rundfunkkommission Gedanken gemacht hat über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Vorschläge gemacht, ja, und kommt zum Schluss, die müssen professionalisiert werden und es sollte vielleicht anstelle der Rundfunkräte, die ja das Programm so ein bisschen beobachten und dazu auch Rückmeldungen geben, einen Medienrat geben, der auch neu zusammengesetzt ist. Dem würde ich folgen können. Und dazu einen Vorschlag zu machen, es steht wirklich an, ja. Aber in welche Richtung sollen solche Rundfunkrat aufgestellt werden? Müssen das immer noch Vereine sein oder Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen? Ja, oder wir haben ja von der individualisierenden Gesellschaft gesprochen, muss das nicht ganz anders aufgezogen werden?
Na, erstmal kommt ja ganz drauf an, wie man so Gremien aufbaut. Der Zukunftsrat ist da in die Richtung von so Medienrat und so weiter gegangen, eher eine Zentralisierung, auch bei der ARD, vergleichbar mit dem ZDF. Wo ein Freund von mir, Leonard Dorbusch, der Verwaltungsrat im ZDF-Fernsehrat ist, schon aus seiner Organisationsforschungssicht gesagt hat, das führt eigentlich zu einer stärkeren Kontrolle, politischen Kontrolle der Intendanzen. Dann ist eher nicht so zielführend, weil man eigentlich die Freiheiten nimmt sozusagen. Das ist der eine Punkt in Richtung Zukunftsrat. Was mir aber gleichzeitig fehlte, war einfach mal neue Ansätze oder Reformvorschläge in Richtung Besetzung der Räte, wie man sie auch nennt oder konzipiert, zu bringen. Der Fernsehrat, der hat ja beispielsweise vor einigen Jahren schon eine Vertretung für das Internet sozusagen bestimmt.
Fernsehrat ist das Gremium vom ZDF.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Da gibt es eigentlich sogar zwei. Ne? Es gibt eine Person, die für die digitale Wirtschaft da drin sitzt und eine Person, die fürs Internet da drin sitzt. Das ist schon mal, sagen wir mal, zielführender, um mal von diesen ganzen traditionellen Interessensgruppen wegzukommen und auch mal digitale Perspektiven da reinzubringen, was mir noch viel zu wenig dabei ist. Ne? Man kann natürlich auch die Frage stellen bei der RBB-Reform, warum müssen Bauern oder sonst wie unbedingt dabei sein, aber andere Gruppen nicht. Also hier habe ich eher das Gefühl, dass wir noch viel zu sehr in alten Strukturen, in der alten BRD von 1980 verfestigt sind und die Chancen nutzen sollten, das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. Warum experimentiert man beispielsweise nicht mit Losverfahren, wo man sagt, ein Viertel oder ein Drittel der Mitglieder eines solchen Rates wird einfach in der Gesellschaft verlost. Sehr häufig ist ja nicht unbedingt, und das ist sehr schade, Kompetenz das erste Kriterium für die Besetzung von diesen Mitgliedern. Da kann man auch gleich verlosen. Da kriegt man eigentlich im Vergleich statistisch gesehen wahrscheinlich ähnlich viele Kompetenzen rein, aber man hat es repräsentativer in der Gesellschaft verankert und schafft vielleicht damit auch mehr Vertrauen, indem Bürgerinnen das Gefühl haben, sie werden eher erhört, allein schon, weil sie die theoretische Chance haben, da mitreden zu können.
Ich könnte dem wirklich einiges abgewinnen. Ich weiß nur nicht, ob das über ein solches Losverfahren schlau wäre, denn unsere Erfahrung ist, wir haben ja in Baden-Württemberg sehr, sehr viel gemacht, ne, mit Bürgerbeteiligung und haben da auch unsere Verfahren zu entwickelt, ist, dass wenn man so abfragt, wer hat Interesse, dann kommen immer die gleichen. Ja, also die besser ausgebildete autochthone Bürger und Bürgerinnen, vor allem Bürger übrigens, die bereit sind, sich da einzuwerfen und sich zu beteiligen. Wir sind übergegangen zu einem anderen Verfahren, nennen das Zufallsbürger. Und das heißt, es wird über so ein Zufallsverfahren werden Leute angesprochen, querbeet durch die Gesellschaft. Dann kriegst du Frauen, dann kriegst du Männer, Jüngere, Ältere. Du kriegst Menschen mit Migrationshintergrund, die du ansprichst und so weiter und so fort. Ne? Und die werden gezielt gefragt, haben sie Interesse? Und daraus ergibt sich dann meistens eine Gruppe, die sehr viel heterogener zusammengesetzt ist. Ne? Und ich glaube, wenn man die Gesellschaft abbilden möchte in so einem Medienrat und man möchte das nicht nur über Vereine und Organisationen machen, dann müsste man so rangehen und da wäre ich auch sofort dabei zu sagen, ja, ein Vierter oder ein Dritter, wie du sagst, sind sogenannte Zufallsbürger, weil das ist natürlich auch die Gesellschaft, die nicht immer gebunden ist, ne, in irgendwelchen Interessensverbänden, Vereinen, Gewerkschaften oder in Kirchen, sondern einfach ihr Leben lebt, Fernsehen guckt oder Streamingdienste anguckt und so einen Blick auf das Geschehen hat, das manchmal auch durchaus abweicht von dem, was aus interessensgeleiteten Vereinen so kommt. Ne? Also das wäre sicherlich interessant.
Ja, nicht nur das so, ne? Also wir stehen ja auch ein bisschen vor dem Problem, dass zwar durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil nur noch ein Drittel der Politiker oder ein Drittel der Besetzung Politikerinnen sein dürfen, aber man davon ausgehen kann, dass fast alle auch andere Interessensvertreter aus einer bestimmten Parteiblase dort reinkommen. Das heißt, so ein Losverfahren wäre repräsentativer. Es würde das Ganze vielleicht etwas parteipolitisch entpolitisieren und mehr auch eine Meinungsvielfalt dort abbilden. Und meine Hoffnung wäre ja noch, dass das die Chance zu einer Verjüngerung wäre, weil wir sehen in diesen Gremien ja auch teilweise eine Vergreisung. Das kann man so ein bisschen irgendwie überspitzt sagen. Früher hieß es, schickt den Opa nach Europa. Und heute ist es so, dass man halt irgendwie ältere Politikerinnen, die man aussortiert, will, in die Medienpolitik schickt. Und das sehe ich als großes Problem sozusagen, dass das nicht unbedingt die reformorientierten Menschen sind, die wir brauchen, um quasi für neue Medienrealitäten Angebote für die Zukunft zu entwickeln.
Also es bräuchte auch eine Verjüngung in den Gremien.
Ja.
Ich würde im Übrigen unterscheiden zwischen sowas wie einem Rundfunkrat oder Medienrat zur Beobachtung und Bewertung des Programmes und einem Verwaltungsrat, der das Geschäftsgebaren der öffentlichen Anstalt überwachen sollte. Da würde ich ja auch nicht mit Zufallsbürgern arbeiten, ne? sondern ich weiß nicht, wie du das siehst, sondern hier viel stärker auch zu einer Professionalisierung kommen. Ja, da müssen Leute mit Background drin sein und mit Wissen und Kenntnis über Finanzen, Management und so weiter.
Ja, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Allerdings haben wir dann die Situation oder die Realität, wie zum Beispiel im ZDF-Fernsehrat. Dort gibt es 8 Mitglieder plus 4 Ministerpräsidentinnen, ja, die aber auch nicht jedes Mal dabei sind, wo man sich auch fragen kann, sind das denn echt die kompetentesten Menschen, die wir für diese Aufgabe finden konnten? Und da glaube ich eher, nö, da gäbe es schon kompetentere.
Ja gut, also das ist natürlich eine Überlegung, die jetzt angestellt wird. Bislang sind auch die Verwaltungsräte der ARD-Anstalten noch, sage ich mal, oldschool besetzt. Ja, ich hocke da auch drin übrigens für den SWR im Verwaltungsrat und beim ZDF ist es so, wie du sagst. Aber das müsste sich dann natürlich ein Stück weit auch ändern. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es richtig ist, dass die Politik darin vertreten ist. Aber es muss auf jeden Fall auch begleitet werden von hoher Sachkompetenz, um das dann auch vernünftig beurteilen und begleiten zu können.
Die Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist in vollem Gange.
Im Frühjahr 2023 beauftragten die Länder einen Zukunftsrat, Empfehlungen zur Stärkung des Rundfunksystems zu erarbeiten. Die im Januar 2024 veröffentlichten Empfehlungen des Expertengremiums unter dem Vorstand von Julia Jäkel werfen wichtige Fragen auf. Den Link zum gesamten Bericht finden Sie in unseren Shownotes.
Lass uns noch mal einen Blick werfen auf das gedruckte Medium. Ich meine, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben die privaten Anstalten, also das bewegte Bild, sage ich mal, und das Gehörte über den Hörfunk. Wir haben natürlich auch weiterhin unser gedrucktes Papier, also die Tageszeitungen. Und die Verlage sind da durchaus in Not. Nicht viele schaffen es, wirtschaftlich so richtig gut über die Runden zu kommen. Werbeeinnahmen brechen weg, Abonnenten fehlen. Es ist keineswegs mir selbstverständlich, ne, dass man eine Zeitung abonniert hat oder gar zwei. Ja. Wie sieht die Zukunft der Tageszeitung aus? Ich meine, wir reden von Qualitätsmedien, die, glaube ich, eine hohe Relevanz haben in dieser Zeit und die man nur das Allerbeste wünschen kann und hoffen kann, dass sie überleben und wir keine amerikanischen Verhältnisse bekommen, sondern dass die Qualitätsmedien weiterhin einen Platz haben und auch genutzt werden. Aber muss es in gedruckter Form sein? Gibt es andere Möglichkeiten, Instrumente? In welche Richtung muss es gehen, damit die Verlage wieder reüssieren können?
Ja, also ob es in gedruckter Form sein muss, da bin ich ein bisschen kritisch. Ich kann nachvollziehen, dass noch ein Teil der älteren Zielgruppe sich an Papier gewöhnt hat, aber ich kenne kaum noch Menschen, die eine Tageszeitung oder sei es überregional oder regional in Papierform haben, die unter 60 sind. Insofern glaube ich, früher oder später wird auch aus Kostengründen Papier aussterben, obwohl Papier natürlich einen riesigen Vorteil hat, es ist nicht überwachbar, wer was wann wo liest gegenüber sämtlichen Medien, digitalen Inhalten. Ich sehe jetzt ein bisschen mit Sorge, dass wir halt vor allen Dingen im Lokaljournalismus auf dem Weg sind, an einigen Stellen Informationswüsten zu bekommen, wie in den USA, weil wir eine massive Medienkonzentration haben. Also wir haben eigentlich nicht mehr, selbst in mittelgroßen Städten sehr häufig, eine Konkurrenzsituation mehrerer Lokalmedien, sondern es gibt sehr häufig nur noch eine Tageszeitung. Und die wird dann sehr häufig sozusagen nochmal in große Medienkonglomerate einsortiert, wo man Kosten spart sozusagen, dass man halt dann auch nur noch so Rumpfberichterstattung macht und selbst die Regionalberichterstattung irgendwie so zusammengespart wird, dass man sich halt fragen kann als Konsument, macht das überhaupt noch Sinn, dass ich hier weiter etwas finanziere, wenn ich auch im Internet irgendwie über die gemeine bundespolitische Themen besser informiert werden kann? Ist halt eine schwierige Frage. Wie geht man damit um, wenn halt vor allen Dingen Verleger aus unternehmerischen Entscheidungen, aber auch teilweise aus Fehlentscheidungen Geld sparen und das Angebot schlechter wird? Ich würde mich zumindest freuen, wenn die Politik mal reagieren würde und zum Beispiel Journalismus als gemeinnützig anerkennen würde, damit wir Alternativen auf regionaler Ebene stärken können, die gemeinwohlorientierte Medien Angebote aufbauen können, um Konkurrenzsituationen zu schaffen. Mit gemeinnützigen Angeboten, da meine ich Angebote, die über Spenden finanziert werden können und wo dann eine Spendenquittung ausgestellt werden kann oder die über Stiftungen Zuweisungen bekommen. Wir haben eine ganze Menge Medien in Deutschland, die das schon machen. Beispielsweise netzpolitik.org ist über den Verbraucherschutz als Verein gemeinnützig. Wir haben Finanztipp, die, glaube ich, über auch Verbraucherschutz, Finanz gemeinnützig sind. Korrektiv über den Bildungsbereich. Das bedeutet aber, Korrektiv als Investigativmedium muss noch eine ganze Menge Anstrengungen machen, um Workshops und Bildungsangebote zu schaffen, um die Gemeinnützigkeitskriterien zu erfüllen, und hat immer das Damoklesschwert über sich, dass irgendwann mal ein Finanzamt in Berlin auch mit Druck einer neuen Regierung, falls sollte mal die AfD hier an die Macht kommen, sagen könnte, nö, das ist jetzt kein Journalismus, nicht gemeinnützig, eure Arbeit, eure investigative Recherchen sind nicht gemeinnützig, wir entziehen euch die Gemeinnützigkeit. Die Politik könnte hingehen und sagen, genau wie Schach, genau wie Fußball, ist Journalismus jetzt auch gemeinnützig und könnte halt hier ein bisschen Sicherheit schaffen und diese Angebote als weitere Alternativen vor Ort einfach mal ermöglichen. Weil ein lokales Regionalmedium kann nicht so einfach Verbraucherschutz machen, weil lokale Berichterstattung hat sehr selten was mit Verbraucherschutz zu tun. Da geht es halt darum, Angebote zu schaffen, die ja möglichst kritisch auch auf lokaler Ebene funktionieren. Und sehr häufig gibt es dahinter jetzt eben kein Geschäftsmodell, was traditionell funktioniert. Das heißt aber über Stiftungen oder über Spenden wäre eine Entwicklung möglich.
Aber diese gemeinnützigen Medien sind bislang eher überregional zu betrachten, oder?
Ja, es gibt so einige Angebote. Rums in Münster beispielsweise ist es gelungen, mit einem Newsletter-Format und einer Gemeinnützigkeit eine kleine Redaktion aufzubauen, die der Monopolzeitung dort in der lokalen Berichterstattung ein klein wenig Konkurrenz machen kann, zumindest ein Angebot für Meinungsvielfalt bilden kann. Es gab in Konstanz Clara, die mussten nach einem Jahr ihre Arbeit einstellen, weil sie festgestellt haben, die sind zu klein dort und es gibt noch nicht das große Stiftungsangebot, was wir wahrscheinlich bekommen würden, wenn Journalismus gemeinnützig wäre, dass immer mehr Stiftungen dann auch in diese Medien rein investieren würden. Also in mehreren großen Städten gibt es mittlerweile gemeinnützige Redaktion. Und ich glaube, es würde viel mehr geben, wenn die Politik halt mal endlich sich dazu entscheiden würde, das zu reformieren. Also die Absurdität ist ja, dass die Bundesregierung, die Ampelkoalition, eigentlich jetzt gesagt hat, naja, E-Sports macht man gemeinnützig, was ja teilweise so ähnlich wie der Fußball eigentlich im Hintergrund auch sehr häufig Riesenmärkte sind. Und beim Journalismus, wo es eigentlich nicht irgendwie nur um Kommerz geht sozusagen, da traut man sich das nicht.
Sicherlich ein interessanter Strang, den man mal durchdenken muss und überlegen muss, was da geht von Seiten der Politik. Es muss gesichert sein, zweifellos, ja. Aber wenn das über gesetzliche Vorgaben gemacht wird, dann hat das auch eine gewisse Fundamentalität, ne? Dann hat das eine gewisse Sicherheit. Aber es ist natürlich auch möglich, also du hast zwei Stränge, ja, die derzeit sich auftun. Du hast diese Plattformen, die mit Deep Facts operieren. Also gibt es einige neue Angebote hier in der Hauptstadt in Berlin, die sehr tief in die einzelnen Materien einsteigen, die du dann abonnieren kannst für gutes Geld, aber du kriegst auch gute Inhalte. Alles digital. Und du könntest natürlich auch, was die regionale Berichterstattung geht, auf so schnelle Beiboote der digitalen Redaktionen gehen. Also ein digitales Angebot machen in der Region, ja, das jetzt ohne allzu viel finanziellen Aufwand geleistet werden kann und durchaus qualitativ hochstehend sein kann. Ist das eine Alternative zur herkömmlichen regionalen Zeitung?
Also das ist zumindest etwas, wo wir sehen, da geht die Zukunft hin. Ne? Also es gibt erstmal so diese Deep Journalism-Angebote wie Table Media oder Tagesspiegel Background, die halt die Zielgruppe für Entscheiderinnen sind sozusagen, um halt sehr themenspezifisch über in der Regel Newsletter-Aussendungen kompetente Analysen jeden Tag zur Verfügung stellen und das Politico-Geschäftsmodell nach Deutschland transformiert und weiterentwickelt haben. Das ist eher so eine Konkurrenz, sagen wir mal, Richtung FAZ und Handelsblatt sozusagen, nicht unbedingt für die Regionalzeitung, SZ, aber ja. Der Tagesspiegel beispielsweise in Berlin hat auch schon angefangen, für die einzelnen Bezirke von Berlin, die ja in der Regel so groß sind wie eine mittelgroße deutsche Stadt, sozusagen auszusenden. Und ich lese die eigentlich ganz gerne, weil das ist für mich auf einmal eine Art von regionaler Berichterstattung. Da kriege ich einmal die Woche ein Newsletter, sei es über Mitte oder über Kreuzberg, und dann bekomme ich Lokalberichterstattung. Dann werde ich darüber informiert, was mir eigentlich sonst quasi fehlte. Und der Tagesspiegel selbst hat ja noch den Checkpoint sozusagen, um mit diesem Checkpoint-Newsletter irgendwie über 100.000 Menschen jeden Morgen zu erreichen, um über Berliner Landespolitik, aber auch über Regionalpolitik sozusagen generell zu berichten. Ja. Und da sehe ich sozusagen in meinem Umfeld, das ist eigentlich mittlerweile das Hauptinformationsmedium, um auf dem Laufenden zu bleiben, was in Berlin passiert. Und hier würde ich mir viel mehr wünschen, auch auf regionaler Ebene. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da kommen wir jetzt nochmal so die Schleife, hier in diese Richtung auch mehr Verantwortung übernehmen können sollte, solche Angebote auf regionaler Ebene zu schaffen. Also wir haben ja viel zu viele künstliche Fesseln auf Druck der Verleger, die ja nicht Konkurrenz wollen. Aber dann haben wir halt Situationen, wo es ja nur noch ein zusammengespartes Medium auf regionaler Ebene gibt, die nicht mehr genug erreichen können. Und dann muss man sich fragen, warum kann dann in solchen drohenden Informationsnachrichtenwüsten nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk reingehen, der von uns bezahlt wird, um halt so ein Grundangebot zu schaffen.
Darüber könnte man lange reden. Ich will noch aber ein Thema in der Kürze der Zeit, die uns zur Verfügung steht, ansprechen. Es ist künstliche Intelligenz und Journalismus. Mit großen Fragezeichen zu begegnen, aber auch durchaus mit Chancen versehen. Wie bewertest du die Möglichkeit des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, ich sag mal, zur Unterstützung des Journalismus? Und wo sind Grenzen? Wo muss man aufpassen?
Also erstmal aus journalistischer Sicht sehe ich das erstmal als riesige Chance, weil uns stehen auf einmal Werkzeuge zur Verfügung, die unsere Arbeit super erleichtern können. Also früher oder später kann dann auch irgendwie so ein Large Language Model meine Arbeit erledigen, habe ich so festgestellt. Wenn die Entwicklung noch weitergeht, dann spare ich Zeit und kann das für andere Sachen machen. Aber sagen wir mal, erstmal gibt es auf einmal eine ganze Menge Werkzeuge, die mir ermöglichen, meine journalistische Arbeit besser zu machen, wenn ich mich mehr auch spezialisiere, thematisch sozusagen. Also schon heute kann eine künstliche Intelligenz oder Roboterjournalismus über Fußballergebnisse automatisiert berichten.
Ja,
in der traditionellen Form, Wetter. Aber natürlich ist die Frage, vielleicht wollen ja Menschen doch eine emotionale Darstellung sozusagen von einem Fußballspiel haben. Ja. Und da kann eine künstliche Intelligenz noch nicht reinkommen. Aber sozusagen, es drohen natürlich auch eine ganze Menge Gefahren, so, weil dieselben Werkzeuge, die meine Arbeit verbessern können, indem ich halt auch Videos viel schneller bearbeiten kann, automatisieren kann, indem ich Transkripte von Interviews auf einmal automatisiert irgendwie erstellen kann, ohne sie abtippen zu müssen, nutzen natürlich auch skrupellose Akteure in unserer Gesellschaft diese Werkzeuge, um Öffentlichkeit zu manipulieren, um Propaganda zu betreiben. Und das ist noch die ungeklärte Frage, wie wir damit umgehen. Da kann man noch so gute Gesetze machen. Wir haben halt Akteure, die halten sich nicht an Gesetze, wenn sie einen politischen Vorteil bekommen. Und da mache ich mir eher Sorgen, dass wir da zu lange brauchen, um passende Antworten zu finden.
Aber so als Tool zur Unterstützung des Qualitätsjournalismus, vielleicht auch bei Recherchen, also den sogenannten Datenjournalismus, bei einfachen Texten über, weiß ich, Fußballergebnisse haben wir genannt, die Wetterprognose, solche Sachen, ist das, glaube ich, schon möglich. Ne? Aber man muss natürlich aufpassen, auch bei der Bildbearbeitung, dass dem Grenzen gesetzt werden. Ich glaube, Transparenz ist ein ganz wichtiges Kennwort, ne, das wir da einführen müssen, und Kennzeichnung.
Ja, also in der Theorie schon, ne? In der Praxis aber schon allein die Frage, was ist künstliche Intelligenz und wo muss man transparent werden, eine ungeklärte Frage, weil jedes Smartphone, was Fotos macht, hat bei mittlerweile auch künstliche Intelligenz schon eingebaut, um jedes Foto schon in Echtzeit beim Erstellen irgendwie farblich nochmal zu bearbeiten. Muss man das schon dann angeben als unter Transparenzaspekten oder erst, wenn was bearbeitet ist. Aber das hat ja auch noch eine ganze Menge Chancen sozusagen. Also ich sehe ja schon eine Welt vor mir, wo ich bis zum Ende meines Lebens Ulrich Wickert als Tagesthemenmoderator haben werde, weil ich mir das aussuchen kann, wo dann die ARD die Rechte mit den Erben geklärt hat, sozusagen, dass weiterhin seine Stimme gewählt werden kann und andere
und
können
sein
dann,
Gesicht. Ja?
Und sein Gesicht sozusagen, der mir dann immer bis noch 50 Jahre weiter irgendwie die Nachrichten vorlesen wird, weil es geht. Und weil es gemacht wird. Und wir werden eine Medienrealität kommen, dass halt zukünftig Personal Assistants uns unseren Medienkonsum nach unseren Vorlieben über alle Plattformen hinweg zusammenstellen werden, so wie wir lineares Fernsehen bisher kennen. Und das werden wir in 10 Jahren für selbstverständlich halten.
Okay, ich sehe schon. Also wir haben ein weiteres Thema für einen Podcast, das hochspannend ist und weit, weit in die Zukunft zeigt und mit vielen Fragen und Überlegungen versehen werden kann. Vielen Dank, Markus Beckedahl, dass du hier warst und dass wir über die Zukunft der Medien haben sprechen können. Ich glaube, es war erkenntnisreich, zumindest für mich, hat es viele Anregungen gegeben. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Baden-Württemberg setzt seit über einem Jahrzehnt auf eine breit angelegte Strategie zur Stärkung der Medienkompetenz. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen und Initiativen auf verschiedenen Ebenen bieten wir Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters an, sich fit für die digitale Welt zu machen. Alle Informationen dazu finden Sie auch in unseren Shownotes.
Zum Schluss, und das ist geblieben, noch ein paar Worte zu unserer Landesvertretung und unserer Arbeit in Berlin. Was war, was kommt, was bleibt. Fangen wir an mit dem, was los war. Am 29. Februar hatten wir in der Landesvertretung ein hochkarätiges Panel zum Thema öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ging hoch her in der Debatte nach einem wirklich kernigen, saftigen Impuls von Jasmin Mbarek. Und ich hatte die Ehre, zusammen mit Julia Jäkel, das ist die Vorständin des Zukunftsrats gewesen, mit dem SWR-Intendanten Dr. Kai Knifke und mit dem CEO von RTL Deutschland, Stefan Schmitter, auf der Bühne zu sitzen und mit Ihnen über das Thema zu diskutieren. Wer sich dazu nochmal informieren will, den Live-Mitschnitt gibt es in unserer Mediathek oder auf unserem YouTube-Kanal. Was kommt? Kommen wird sicherlich der nächste Podcast. Dann zum Thema Organspende. Was sich geändert hat, warum die Gesetzesänderung wichtig war und was Baden-Württemberg damit unter anderem zu tun hatte, dann in der nächsten Folge. Dann haben wir noch eins übrig, nämlich das, was bleibt. Unser heimatverbundener Beitrag für Berlin. Das Landscape, den wir am Eingang zu unserer Landesvertretung platziert haben. Wir sagen selbstbewusst Berlins neuester Fotopoint. Kommen Sie gerne mal nach Berlin und wenn Sie da sind, besuchen Sie uns. In der Landesvertretung in der Tiergartenstraße 15. Wir freuen uns auf Besucherinnen und Besucher aus dem Land, aus der Land. Ich danke sehr fürs Zuhören und würde mich über Feedback zu unserem neuen Format sehr freuen. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter und wenn Sie ein politisches Thema besonders interessiert und wir es mit den Anliegen der Landesvertretung verbinden können, dann schreiben Sie uns bitte. Die Kontaktdaten finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Ihr Rudi Hochfliet.
Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin.